Ich lese aus 2. Mose 19. Im 3. Monat nach dem Auszug der Söhne Israels aus dem Land Ägypten, an eben diesem Tag, kamen sie in die Wüste Sinai. Sie brachen auf von Rephidim und kamen in die Wüste Sinai und lagerten sich in der Wüste, und Israel lagerte sich dort dem Berg gegenüber. Mose aber stieg hinauf zu Gott, und der Herr rief ihm vom Berg aus zu: So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israel mitteilen: Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israels reden sollst. Darauf ging Mose hin, rief die Ältesten des Volkes zusammen und legte ihnen all diese Worte vor, die ihm der Herr geboten hatte. Da antwortete das ganze Volk gemeinsam und sagte: Alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte dem Herrn die Worte des Volkes zurück. Da sprach der Herr zu Mose: Siehe, ich werde im Dunkel des Gewölks zu dir kommen, damit das Volk hört, wenn ich mit dir rede, und auch dir ewig glaubt. Und Mose teilte dem Herrn die Worte des Volkes mit. Und der Herr sprach zu Mose: Geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. Und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den 3. Tag bereit sind. Denn am 3. Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Darum zieh eine Grenze rings um das Volk und sage: Hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der den Berg berührt, muss getötet werden. Keine Hand darf ihn berühren, denn sonst muss er gesteinigt oder erschossen werden. Ob Tier oder Mensch, er darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen die zum Berg hinaufsteigen. Darauf stieg Mose vom Berg zu dem Volk hinab, und er heiligte das Volk, und sie wuschen ihre Kleider. Dann sagte er zum Volk: Haltet euch für den 3. Tag bereit, nähert euch keiner Frau. Und es geschah am 3. Tag, als es Morgen wurde, da brachen Donner und Blitze los, und eine schwere Wolke lagerte auf dem Berg, und ein sehr starker Hörnerschall ertönte, so dass das ganze Volk, das im Lager war, bebte. Mose aber führte das Volk aus dem Lager hinaus Gott entgegen. Und sie stellten sich am Fuß des Berges auf, und der ganze Berg Sinai rauchte, weil der Herr im Feuer auf ihn herabkam, und sein Rauch stieg auf wie der Rauch eines Schmelzofens, und der ganze Berg erbebte heftig. Und der Hörnerschall wurde immer stärker. Mose redete, und Gott antwortete ihm mit einer lauten Stimme. Und der Herr stieg auf den Berg Sinai herab, auf den Gipfel des Berges, und der Herr rief Mose und den Gipfel des Berges, und Mose stieg hinauf. Und der Herr sprach zu Mose: Steig hinab, warne das Volk, dass sie nicht zum Herrn durchbrechen, um zu schauen, sonst müssen viele von ihnen fallen. Ja, auch die Priester, die zum Herrn herangetreten sollen, sollen sich heiligen, damit der Herr nicht in sie einbricht. Mose aber sagte zum Herrn: Das Volk wird den Berg Sinai nicht ersteigen können, denn du hast uns ja gewarnt und gesagt: Zieh eine Grenze um den Berg und erkläre ihn für heilig. Da sprach der Herr zu ihm: Geh, steig hinab und komm dann wieder herauf, du und Aaron mit dir. Aber die Priester und das Volk sollen nicht durchbrechen, um zum Herrn hinaufzusteigen, damit er nicht in sie einbricht. Da stieg Mose zum Volk hinab und sagte es ihnen. Und Gott redete all diese Worte und sprach: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat, und sollst keine anderen Götter neben mir haben. Dann kommen die 10 Gebote. Das lasse ich kurz aus. Und das ganze Volk nahm den Donner wahr, die Flammen, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als das Volk das wahrnahm, also den Donner und die Flammen und den Hörnerschall, zitterten sie, blieben von fern stehen und sagten zu Mose: Rede du mit uns, dann wollen wir hören, aber Gott soll nicht mit uns reden, damit wir nicht sterben. Da sagte Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, denn nur um euch zu prüfen ist Gott gekommen, und damit die Furcht vor ihm euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. So blieb denn das Volk von fern stehen, Mose aber näherte sich dem Dunkeln, wo Gott war. Gottes, wir bringen Gottes. reingestoßen durch ein Buch, das ich gerade lese, das richtig toll ist. Was über diese Stelle gezeigt von seinem Herzen. Und auch darüber, was gerade auch mit uns passiert und was passiert ist und so. Und irgendwie hat es dann immer aufgehört und wie das halt immer so ist. Sagt auf einmal dann die ganze Schrift nichts anderes mehr. Und ich hätte jetzt irgendwie 25 Bibelverse, eigentlich könnte ich nur jetzt noch 10 Stellen vorlesen und wenn ihr auf der Spur seid, dann würde sich das alles von selber zusammenbauen und ja, wäre mal ein Versuch wert, aber irgendwie glaube ich, ist es gut, wenn man, wenn es noch ein bisschen persönlich, also erstmal, der Kontext ist, Gott hat sie aus Ägypten rausgeführt. Er hat den Pharao gedemütigt. Er hat Plagen und große Zeichen und Wunder getan und das Volk Israel hat es gesehen. Das Volk Israel hat zum Herrn geschrien, dass er sie erretten soll. Und er hat Mose benutzt, finally, nach 40 Jahren in der Wüste, nachdem er es aus eigener Kraft probiert hatte, hat Gott sich Mose im Dornbusch gezeigt und ihn zurückgeschickt und gesagt, okay, jetzt geh, weil jetzt weißt du, wer ich bin. Und er kannte seinen Namen, ich bin der, ich bin. Und er ist gegangen. Und dann hat Mose, also Gott durch Mose und Aaron, riesige Wunder getan. Er hat den Nil in Blut verwandelt, er hat Plagen geschickt, er hat den Himmel verdunkelt, glaube ich sogar, oder? Mhm. Die Sonne verdunkelt und er hat letztlich durch diese Plagen die Götzen Israels gedemütigt. Da könnte man eine eigene Predigt drüber halten, dass jede Plage eigentlich gegen eine von falschen Göttern in Israel gerichtet war. Also sie haben die Sonne angebetet, sie haben die Frösche angebetet, das ist auch, kennt ihr diesen Skarabäus halt so, diesen Käfer, den es in Ägypten gibt halt, diese Käfer kamen als Plage halt und so weiter, Blutkult gab es und den Nil haben sie als Fruchtbarkeitsgott angebetet halt, der hat sich in Blut verwandelt, also eins nach dem anderen sind die Götzen von Ägypten halt, hat er bloßgestellt halt und sie zum Fallstrick werden lassen und er hat Riesenwunder getan und das Volk Israel, sie haben diese Wunder gesehen, sie waren Zeuge davon. Und sie haben, und dann ist alle Erstgeburt erschlagen worden und sie waren im Haus. Und sie waren im Haus und sie sind verschont worden. Und sie haben das Passahlamm gegessen. Und dann kamen sogar noch die Ägypter und haben ihnen Gold gegeben. Und sie sind als reiche Leute aus Ägypten ausgezogen. Mit Sack und Pack. Und als die nachgejagt sind, dann hat Mose sogar das Meer geteilt. Und Gott hat Mose so viel anvertraut, als Mose geschrien hat zu ihm, einfach nur damit ihr die Geschichte nochmal vor Augen habt. Und als Mose zum Herrn geschrien hat, Herr, was soll ich jetzt tun? Dann sagt Gott zu Mose, so eng war das zwischen ihm und Mose, er sagt zu ihm, was schreist du zu mir? So ungefähr ist keine Zeit mehr, ich habe dir alles gegeben, streck jetzt deinen Stab aus, tu's einfach. Sind Partner halt, er war schon wie mit einem Freund von Angesicht zu Angesicht, das ist, was ich mir wünsche, das ist wirklich, was ich mir wünsche. Wie Gott sagt, hey, jetzt hör auf zu jammern, tu es einfach. Zweifel nicht mehr halt, ich habe dir alles gegeben halt, meine ganze Kraft ist auf dir halt so, du streck deinen Stab aus und tu, was unmöglich ist halt so, der Auftrag ist klar. Und er streckt den Stab aus und das Meer teilt sich. Und dann könnte man denken, ja, es ist halt eine Ebbe oder so, aber das Wort sagt ganz klar, dass sie durchgegangen sind und das Wasser war wie eine Wand links und rechts, wie eine Wand an ihnen. Halt so. Und sie sind durch und das, einfach die Szene sich vorzustellen, 3 Millionen Leute stehen am Meer und wenn das Meer zurückweicht, müsst ihr euch doch mal vorstellen, dann ist es ein Riesenkrater. Das Meer ist ja tief, das heißt, die mussten da erstmal am Rand runterklettern. Das war ja nicht so irgendwie, weißt du, also die konnten da schon reinlaufen, aber sie sind immer tiefer reingelaufen, sie sind hinabgestiegen auf den Boden vom Meer und links waren die Wände. Stell dir vor, halt irgendwie ist nicht das Meer so zurückgegangen, es geht nur darum, damit man bildlich vor Augen hat, was sie erlebt haben. Und sie sind durchgegangen und das Wasser war wie Wände. Ich kann mir ein kleines Kind vorstellen, das zu seinem Papa sagt, Papa, guck mal. Und der Papa sagt, also ich kann, ne, halt menschlich jetzt mal vorstellen. Und dann der Papa, komm, wir haben keine Zeit, ja, unser Gott ist wirklich groß und so. Und die Mama weint schon, und weil sie merkt halt, nach 400 Jahren, sie kennt noch von ihrer Urgroßmutter die Geschichten halt von der Sklaverei, 400 Jahre und das ganze Leid halt. Und sie, das ganze Volk ist in Jubel und in Verzückung über, und Gottes Hand ist endlich wieder mit uns und er befreit uns jetzt und Halleluja, und sie sind, könnt ihr euch das vorstellen? Und sie gehen durch, und dann die ganzen Peiniger, die ganze Wut, die aufgestaut ist in ihnen über die Ägypter, die sie gegeißelt haben und so böse zu ihnen waren und was weiß ich halt, bestimmt Mädchen vergewaltigt worden und halt das volle Programm und all das, was sich aufgestaut hat halt irgendwie. Der eine ist bestimmt totgeschlagen worden aus der Familie, versteht ihr? Ja, malt es euch vor Augen, und der Inbegriff davon, die Armee vom Pharao und letztlich die mit den Schwertern, die sie immer geknechtet haben, gehen hinterher und sie sehen, wie der Herr alle vernichtet, und ich kann so ein ägyptisches Schild und so ein Rad oben schwimmen sehen. Blub, 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 blub. Was für eine Genugtuung, was für, ne, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr, halt Gerechtigkeit. Sie waren ohne Grund Sklaven halt so, sie hatten nichts Böses getan halt. Es hat der Pharao gewechselt und die waren neidisch, und der Pharao, bei dem Josef Gunst hatte, der war auf einmal weg und sie sind versklavt worden. Es war kein Gericht von Gott halt. Die Sklaverei, also zumindest lehe ich nicht mehr in der Schrift, wer weiß, aber und so weiter. Und sie sind durch und sie haben die Macht, sie haben so eine Macht von Gott erlebt, oder? Und sie haben so gejubelt, und ich kann mir vorstellen, wie sie begeistert waren von Gott, oder? Wie sie so begeistert waren. Und dann lagern sie sich und sie gehen durch die Wüste und wir kennen das, Murren und alles Mögliche. Aber darum geht es jetzt nicht. Und dann kommen sie an den Berg und dann habe ich die Geschichte vorgelesen. Und das Herz Gottes ihnen gegenüber steht gleich am Anfang. Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief den Berg aus zu ihm. So sollst du zum Haus Jakob sagen und den Söhnen Israels mitteilen. Ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan und wie ich euch auf Adlerflügel getragen und euch zu mir gebracht. Ist das nicht schön? Das ist das Herz Gottes. Das ist das Herz Gottes. Er hat nicht, wie ich euch befreit habe, wie ich euch gut getan habe, wie ich die Wunder getan habe, sondern wie ich euch auf Adlersflügeln zu mir gebracht habe. Das ist Gottes Herz. Ihr seid mein Volk. Und ihr gehört zu mir und ich habe euch zu mir gebracht. Das ist das Herz auch vom Evangelium. Das Herz, Gottes Herz, ich habe euch zu mir gebracht. Das ist nicht schön. Das ist für mich. Und jetzt sagt er, und wenn ihr nun willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Und ihr sollt mir nicht mehr ein Volk von Sklaven sein, und ihr sollt mir nicht mehr ein Volk von Dienern sein, sondern und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Das ist Gottes Herz. Kennen wir das auch aus dem Neuen Testament? Wir kennen das aus dem Neuen Testament. Ihr seid ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Schaut, seht ihr, das ist das zweite Buch Mose. Und Gottes Plan hat sich nie verändert. Das ist die Sehnsucht in Gottes Herzen, das sagen, aus all diesen gefallenen Menschen, aus allen Menschen, aller Nationen, aus dem, was von Abraham passiert ist, mein Zweck und mein Ziel war, ich wollte immer ein Ebenbild und ein Volk und eine Nation haben für mich, die mir gehören, die mir eine Nation sind von Priestern, von heiligen Königen, die wieder in meinem Namen die Herrschaft ausüben, die Verwaltung ausüben über die Erde, die ich geschaffen habe. Und das ist nichts Neues. Es ist Gottes Herz schon immer klar, weil es derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und warum sollte sich Gottes Herz verändern? Könnt ihr es sehen? Und dann, sagt er, okay, und jetzt habe ich habe sie zu mir gebracht. Und viele sagen doch immer, ja, und dann hat er sie aus Ägypten rausgeholt und dann ins verheißene Land gebracht. Aber eigentlich ging es überhaupt nicht ums verheißene Land. Wenn er sie direkt ins verheißene Land gebracht hätte, was hätten sie im verheißenen Land gemacht? Sie hätten ein Land voller Götzen gemacht. Aber er hat nicht gesagt, wie ich euch ins Verheißen, sondern wie ich sie zu mir gebracht habe. Es geht nicht ums Verheißen, es geht nicht um den Segen Gottes, es geht nicht um das, es geht um ihn halt. Das Evangelium dreht sich darum, dass Gott Menschen zu sich bringt, um dann sie zu Priestern zu machen und zu Königen und zu königlichen Priestern und zu priesterlichen Königen. Und natürlich tun die auch dann Dinge für ihn in seinem Namen. Logisch. Aber das ist an dritter Stelle. Und dann sagt er, da sprach der Herr zu Mose, siehe, ich werde im Dunkeln des Gewölks zu dir kommen, damit es das Volk hört, wenn ich mit dir rede und auch dir ewig glauben. Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute, Achtung, heute und morgen, und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind, denn am dritten Tag wird der Herr vor ihren Augen, vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Was er wollte, was Gott wollte, war, dass er wie Mose im Dornbusch begegnet ist. Er wollte vor dem ganzen Volk erscheinen und das ganze Volk sollte ihn sehen. Oder zumindest seine Herrlichkeit sehen. Ihn kann man nicht sehen, weil niemand kann am Leben bleiben. Aber er wollte, dass das ganze Volk seine Herrlichkeit sieht. Und dann steht auch da, sie sollen dann den Dings machen und auf keinen Fall jene, aber wenn das Schofarhorn, also die Posaune ertönt, dann sollen sie hochziehen. So.
Alle.
Darum ziehe eine Grenze rings um das Volk und sage, hütet euch, auf den Berg zu steigen oder auch nur sein Ende zu berühren. Jeder, der zum Berg steigt, gesteinigt, bla bla bla, darf nicht am Leben bleiben. Erst wenn das Widderhorn anhaltend ertönt, sollen sie zum Berg hinaufsteigen. Alle. Das Volk. Mose war ja schon vorher rum. Das war der Plan vom Herrn. Haltet euch für den dritten Tag bereit, nähert euch keiner Frau, und es geschah am dritten Tag, als es Morgen wurde. Und der Herr kam mit Donner, mit Feuer, mit Wolken und mit Posaunenschall und mit Macht seine Herrlichkeit. Das Volk zitterte und sagt einen ganz verstörenden Satz. Und das Volk nahm den Donner wahr, die Flamme, den Hörnerschall und den rauchenden Berg. Als nun das Volk das wahrnahm, zitterten sie, blieben von Ferne stehen und sagten, Mose, rede du mit uns, dann wollen wir hören, doch Gott soll nicht mit uns reden, denn sonst werden wir sterben. Mit anderen Worten, das Volk hat gejubelt über ihren Gott, dass er sie befreit hat, und er hat Wunder unter ihnen getan. Er hat ihnen wohlgetan. Er hat sie versorgt mit Essen und mit allem. Aber als sie ihm in seiner Herrlichkeit und Heiligkeit begegnen sollten, wollten sie nicht. Sie wollten nicht. Obwohl Gottes Herz da ist, dass ihr habt gesehen, was ich den Ägyptern angetan habe und euch zu mir gebracht habe. Gott wollte sie nicht erschrecken. Aber Gott ist Gott. Gott ist heilig. Gott ist und Prinzip heute nicht. Und es hat mich an viel erinnert. Es hat mich an ganz viel erinnert. Und ich springe zu 2. Petrus. Ja, schenkt, dass es zusammen geht. Ich habe nichts ausgearbeitet, es war nur mein Herz den halben Tag. Diesen 2. Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden ich euch durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr gedenkt der von den heiligen Propheten schon vorher gesprochenen Worte und das durch eure Apostel übermittelte Gebot des Herrn und Heilands. Und zuerst dies wisst, dass in den letzten Tagen Spötter mit Spöttereien kommen werden, die nach ihren eigenen Begierden wandeln und sagen, wo ist die Verheißung seiner Ankunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so wie am Anfang der Schöpfung an. Denn denen, die dies behaupten, ist verborgen, dass von jeher Himmel waren und eine Erde, die aus Wasser und durch Wasser Bestand hatten, und zwar durch das Wort Gottes, durch welche die damalige Welt vom Wasser überschwemmt unterging. Die jetzigen Himmel und die jetzige Erde aber sind durch dasselbe Wort aufbewahrt, für das Feuer, aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zur Buße kommen. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb, von ihm werden die Himmel mit gewaltigen Geräuschen vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein, in heiligen Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel im Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmolzen werden. Wir erwarten aber auch nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ganz viel. Ganz, ganz viel. Und weil alles sich an Jesus messen muss, lese ich was vor, was Jesus gesagt hat, und vielleicht kriegt er es schon von alleine zusammen. Wer aber an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, das ist Johannes 3. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat im Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Denn dies ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist. Und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren Böses. Denn jeder, der Arges tut, hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht bloßgestellt werden. Wer aber die Wahrheit tut, kommt zu dem Licht, damit seine Werke offenbar werden, dass sie in Gott gewirkt sind. Das Volk Israel in der Wüste, glaube ich, hat kein Problem damit gehabt. Von Gott beschenkt, befreit und seine Machttaten zu ihren Gunsten zu sehen. Aber vor ihn zu treten und zu sehen, dass vor ihm alles aufgedeckt wird, was in ihm ist. Die Entstellung, die in 400 Jahren passiert ist und vorher schon in ihrer unerneuerten Natur ist, dass sie wie Tiere geworden sind, die überleben, die gelernt haben zu überleben, dass vor ihm alles aufgedeckt wird, dass er ein verzehrendes Feuer ist und dass er vor ihm, wie sagt der Hebräer, denn es ist alles bloß und aufgedeckt vor ihm, Das wollten sie nicht. Und sie haben gesagt, wir werden tun, was er sagt. Mose, rede du mit ihm und dann sag's uns und wir werden es tun. Sie wollten nicht, dass wir mit Gott nichts mehr zu tun haben, aber sie wollten ihm selbst nicht begegnen. Weil sie wussten, was es bedeutet. Und das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, jeder, der das Arge tut, der hasst das Licht, weil er weiß, dass wenn er ans Licht kommt, dann wird alles offenbar. Und weil er sich verstecken will, wie Adam und Eva im Garten, kommt er nicht zum Licht. Wer aber das Licht liebt, der kommt zum Licht, damit offenbar wird, dass alles, was er tut, in Gott gewirkt ist. So. Und was, glaube ich, wichtig ist dabei, im Auge zu behalten, ist, dass Gottes Plan in all dem aber ist. Weil man könnte dann denken, man kann da eine ganz harte Gerichtsbotschaft draus machen und sagen, ja, du wirst besser, weil Gott ist einfach, wie er ist. Und entweder du kannst halt stehen oder du kannst halt nicht stehen. Aber wir sehen hier was über Gottes Herz. Und er sagt, dass er sie auf Adlersflügeln getragen und ich euch zu mir gebracht habe. Das heißt, er wusste doch, wie entstellt sie waren. Er wusste doch, was sie hinter sich hatten. Er wusste doch, dass, was ihnen passiert ist und wie sie geknechtet waren. Er wusste doch, was für Mechanismen sie hatten. Er wusste doch, dass sie festgekettet waren an ihren Götzen. Er wusste doch, dass sie geprägt waren von Generation zu Generation. Er wusste das doch alles. Es war ihm doch nicht verborgen. Es ist doch nichts, was ihnen, oder? Und er wollte sie trotzdem. Und er sagt, ich gebe euch Würde und ich mache euch zu einer Nation von Priestern und von Königen. Aber kommt zu mir. Kommt zu mir. Kommt zu mir. Und das Volk wollte nicht. Und es ist nicht genau das, was heute auch ist. Es ist nicht genau das, was heute ist. Es ist nicht genau das, was im Leib ist. Was noch unter uns ist. Es ist nicht genau das, was. Wir haben kein Problem damit. Ich habe kein Problem damit, seine Wunder zu sehen. Ich habe kein Problem damit, zu sehen, was er alles Gutes tut. Aber ich will nicht oft nicht an sein Licht kommen. Weil ich weiß, dass alles offenbar werden wird. Aber obwohl er das will, obwohl er das will, sein erklärtes Ziel. Wir haben gar nichts zu fürchten. Wir haben alles zu fürchten, aber er will es ja. Das ist sein Plan. Ja? Er hat ja nicht gesagt, ich habe euch auf Adlersflügen rausgetragen, um mal zu sehen, wen ich brauchen kann. Sondern um euch zu mir zu bringen. Es ist noch ein Bild. Ich glaube, und ich möchte das jetzt nicht pressen. Ich möchte es nicht pressen, im Sinne von, das ist jetzt eine ganz große neue Offenbarung und Wahnsinn und krass und vor allem Zahlenspiele sind immer so eine Sache. Aber ich möchte trotzdem einen Punkt machen. Also, hier steht. Er sagt, der Herr verzögert nicht die Verheißung mit seiner Ankunft, dass er wiederkommt, sondern ist langmütig und gütig und will, dass jeder zur Buße findet. Das steht dann im 2. Petrus. Und dann steht vorher, die jetzigen Himmel und die jetzige Erde sind durch dasselbe Wort aufbewahrt und für das Feuer aufgehoben zum Tag des Gerichts und des Verderbens der gottlosen Menschen. Achtung, dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie 1000 Jahre. Und 1000 Jahre. Wie ein Tag. Stimmt? Und der Herr sprach zu Mose, geh zum Volk und heilige sie heute und morgen. und sie sollen ihre Kleider waschen, damit sie für den dritten Tag bereit sind. Denn am dritten Tag wird der Herr vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Haltet euch für den dritten Tag bereit. Nähert euch keiner Frau. Und es geschah am dritten Tag, als es morgen wurde. Und wie viel ist ein Tag? 1000 Jahre. Und 1000 Jahre wie ein Tag. Wie viele Tage sind seit Jesus zum Himmel aufgefahren ist, aufgestanden, zum Himmel aufgefahren, wie viele Tage sind vorbei? 2000 Jahre. 2000 Jahre sind 2 Tage. Und dann gibt es die Stellen, die sagen, die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nah. Und es spricht davon, wer kann den Tag des Herrn ertragen? Und ihr seid nicht Kinder des Dunkels, der Nacht, sondern ihr seid Kinder des Tages, weil ihr aufgehoben seid für den anbrechenden Tag, der Tag des Herrn sein wird. Und könnte es sein, dass wir, ohne es zu pressen, ohne eine Jahreszahl oder so, aber könnte es sein, dass der Leib Christi während der Abwesenheit von dem auferstandenen Jesus, der zum Himmel gefahren ist und gesagt, wartet hier und wacht euch, komm wieder und hol euch. Könnte es sein, dass er, und er wird kommen in seiner Herrlichkeit mit Feuer umzurichten. Und er wird kommen auf den Berg, ne? Nicht zum Berg Sinai, aber auf den Berg Zion wird er zurückkommen. Und er wird kommen in Herrlichkeit und mit seinen Engeln. Genauso wie Gott, und er wird in jedes Fleisch wird es sehen. Und könnte es sein, dass wir genau das, was alle prophetischen Stimmen sagen, was wir merken, wo den Finger drauf liegt, eigentlich überall halt, wo Leute gesund sind und aufwachen, dass macht euch bereit, der Herr, es kommt bald. Das ist nicht das, was passiert überall. Und könnte es sein, dass wir plus minus ein paar Jahre, 2000 Jahre, 2 Tage, und dass wir darauf zugehen, dass der dritte Tag anbricht, das dritte Jahrtausend, und dass am Morgen des dritten Tages der Herr wiederkommt. Könnte es sein, dass das, also ich stelle es in den Raum, ich sage nicht, so ist es, aber das hat zu mir gesprochen, könnte es sein, dass das auch ein Bild dafür ist, dass wir letztlich davor stehen und dass sich eine Prophetie, was Israel betrifft, und eine Prophetie, was das an, eins nach dem anderen sich erfüllt, eins nach dem anderen, die Gelehrten sagen, dass Jesus wann auferstanden ist, 29 nach, oder? Stimmt das? Oder 26 nach Christus, nach unserer Zeitrechnung, dass es dann Verschiebung gibt, und jetzt haben wir 2014 und dass 26 der zweite Tag zu Ende ist halt und dass der dritte Tag anbricht. Und ich will nicht sagen, dass in 15 Jahren der Herr wiederkommt, aber es könnte sein. Wir sollen sowieso so leben, als würde er jeden Moment wiederkommen, also spielt es keine Rolle. Aber der Punkt ist, dass diese 2 Tage, diese 2000 Jahre haben 2 Gründe, dass die Braut vollständig wird und sich reinigt für ihn und dass Jesus zeigt, unsere Stätte bereitet, weil darum geht es. Und das Schockierende ist, dass das Volk hier das nicht ernst genommen hat. Weil sie haben sich scheinbar nicht geheiligt. Sie haben sich nicht gereinigt, weil als sie Gottes Heiligkeit gegenüberstanden, wollten sie nicht mal mit ihm sprechen. Und es kann nicht daran liegen, dass sie so unfähig waren, weil Mose war auch nur ein Mensch wie er, wie sie. Und Mose konnte einfach zu ihm gehen. Sondern der Punkt ist, der Schlüssel dazu ist das, was Jesus sagt. Und das ist mal wieder näher wie alles andere. Jeder, der Arges tut, der hasst das Licht. Aber jeder, der, und da geht es nicht um Vollkommenheit, es geht nicht drum, sondern es geht darum, und das ist, was ich sagen will. Ist das nicht schön, wenn Gott auch uns einander dazu benutzt, dass unsere dunklen Flecken an die Oberfläche kommen? Einfach deswegen, dass wenn er in Herrlichkeit kommt, dass wir nichts haben, nicht, dass wir vollkommen sind, sondern dass wir nichts haben, was wir festhalten und sagen, Herr, du weißt es, ich kann dir in die Augen schauen. Wir haben darüber gesprochen, es gibt nichts, was mich an die Finsternis rettet. Es gibt sicher Sachen, die ich immer noch, aber
Und aber versteht ihr, was ich sagen will? Das Problem war, dass sie hatten so viel Dunkelheit in sich halt, dass als das Licht kam, sie konnten es nicht ertragen und sie wollten nicht halt. Und genau das schreiben die Apostel und schreibt in den Briefen halt, dass sie den Tag des Herrn nicht ertragen können. Sie werden, er wird kommen und sie werden sagen, die Felsen sollen auf sie fallen und sie werden sich in den Höhlen verstecken und sie wollen nicht. Warum nicht? Weil sie haben sich nicht bereit gemacht. Sie haben nicht ihr Inneres von seinem Licht, jetzt wo er noch nicht in seine Herrlichkeit kommt, und die ist irgendwie nicht zuckersüß anscheinend, das bescheinen lassen von ihm. Das Tröstende daran ist, dass Gott sagt, nicht kriegt dein Leben in Ordnung und dann gucken wir mal, sondern er sagt, ich habe euch zu mir gebracht. Das ist sein ganzer Plan. Aber Gott wird sich nicht verändern und sich uns anpassen, sondern wir sollen uns ihm anpassen. Das ist das Ziel. Und ist es nicht wundervoll, wenn er auch uns dazu benutzt? Und das ist ja passiert. Und ich war so stolz auf euch und auch auf uns am letzten Mittwoch früh. Und es ist mir so nachgegangen den ganzen Tag. Es war alles egal. Meine Chefin war wieder kratzbürstig, wie abgeperlt an mir. Ich dachte mir so, weißt du was, wenn du wüsstest halt, was Gott für einen Frieden geben kann, mit Wahrhaftigkeit halt, das ist mir doch egal halt. Weißt du, ich konnte es sogar lieb haben. Ich habe dir einen Apfel geschenkt. Ich habe gesagt, besser wird's nicht mehr. Und so. Und sie hat nicht mal bedankt, sie hat ihn einfach genommen und so halt. Aber es war mir egal. Ich war so glücklich. Und dass er benutzt, weil wir, so glaube ich, am Ende, weil ein Tag sind wie 1000 Jahre, am Ende vom zweiten Tag sind und die Nacht ist vorgerückt und der Tag ist nah und ich will nicht sagen, dieses Jahr, das ist alles voll müßig halt. Ich weiß es nicht halt. Außerdem steht da, dass wir die Ankunft beschleunigen können und so, und deswegen glaube ich nicht, dass es ein festgesetztes Datum gibt halt. Und ich will auch, das sind doch müßige Spekulationen, aber was ich weiß ist, dass wir kurz davor stehen und dass ich glaube, dass wir den großen Umbruch auf dieser Welt sehen werden, wir miteinander. Ich weiß das, ich bin fest davon überzeugt. Und die Sache ist, lassen wir ihn machen, Gott. Damit wir nicht, und ich kann von mir aus selber sagen, dass sich im Dunkeln zu verstecken, das hat schon seinen Reiz halt. Aber der Punkt ist, das kann so weit gehen halt, dass ich sein Licht nicht ertragen kann. Und dann habe ich ein Problem. Und aber er will es nicht. Und ich glaube, das ist auch das Problem von heute, auch im Leib Christi, dass wir seine Kraft wollen, aber zu unseren Konditionen. Dass wir seine Wunder wollen für unsere Zwecke, dass wir wollen, dass er uns rausführt aus Ägypten, weil das ist ja auch nicht cool, und dass er uns zu einer großen Nation macht, und das verheißene Land wollen wir auch, aber wollen wir ihn? Wollen wir ihn? Aber das ist das, was Gott will. Er will, dass wir sein Volk sind, seine Nation sind. Er ist der Schöpfer des Himmels und der Erde und des ganzen Universums. Und er hat das Universum ausgespannt zwischen seinem kleinen Finger und seinem Daumen. Und man kann sich nicht mal vorstellen, wie groß das Universum ist. Es ist zu abstrakt. Das Buch, das ich gerade lese, da vergleicht er, da beschreibt er, wie groß in unserer Galaxie, in unserem Sonnensystem, die Abstände sind und die Größenverhältnisse und so. Und allein in unserem Sonnensystem, so die Entfernung mit der Erde und der Sonne und die Größe und so, und wo die nächste Sonne ist und so in unserer Galaxie, allein das kann man sich schon nicht mal mehr vorstellen, obwohl er sehr gute Beispiele bringt, halt, wie es, wenn man im Auto fahren würde, wie weit es dann wäre, oder mit dem Flugzeug und so. Und mit Pfefferkörnern und so und keine Ahnung, also macht er schon super Vergleiche, aber selbst das kann man sich nicht vorstellen. Und dann sagt er halt, das erzählt nur 3 Schlaglichter aufs Universum, und man merkt, man kann es halt überhaupt nicht fassen, das ist viel zu groß halt, es ist einfach so groß,
dass es alles sprengt, was man sich, also vorstellen geht eh nicht, und drüber hinaus. Und das Wort sagt, er hat es ausgespannt mit seiner Hand. Das ist das, was das Wort sagt. Weil er hat einfach gemacht, er hat gesprochen und es war. Das ist Gott und er will, das ist dadurch gesagt. Das reden wir immer, wir wissen ja gerade, wer, weißt du? Und der steigt auf den Berg runter und er will tatsächlich, dass er sagt, ihr sollt meine Priester sein. Ihr sollt meine Könige sein. Ihr sollt, aber natürlich bedeutet das, dass er in unserem Innern uns sich ihm anpasst. Natürlich. Natürlich. Weil wie soll er dann unter uns wohnen? Und ich glaube, das Problem, das wir haben, ist, oder das oft besteht, ist, dass das halt unbequem ist, aber dass es das Befreiendste ist, was es gibt. Und dass er kommen wird auf diesen Berg in Herrlichkeit und alles, was nicht innerlich seine Kleider gewaschen hat und heilig ist, wird ihm begegnen können. Und genau darum geht es. Darum geht es, wenn wir beten, um dass sein Leib aufwacht. Darum geht es, dass wir, wenn wir beten, halt, dass Herr, komm bald. Und wir reden genau von diesem Ding. Und für mich war es so plastisch und es hat mich so motiviert, wo ich gedacht habe, ja, das ist schon herausfordernd, aber im Vergleich zu dem, was es wirklich bedeutet, dass Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt, der König der Könige, und er mich dazu berufen hat, dass ich hier auf ihn warte und zu denen gehöre, zu denen gehören soll, die ihn erwarten und ihm gegenüberstehen können und nicht beschämt werden. Also wenn mich das nicht motiviert, dann, ich weiß nicht, dann ist es eigentlich hoffnungslos, wenn es mich nicht motiviert. Dann muss man sich echt fragen, halt, ob also mich motiviert es maximal. Und in das Ganze, ich habe jetzt noch, ist eigentlich noch 6 Bibelstellen um euch, aber ich lese nicht alle. 2 noch kurz. Die alle dasselbe sagen, und zwar nur Briefe, nur Neues Testament, die alle darauf Bezug nehmen. Alle. Alle, eins nach dem anderen. Was machen wir mit Titus, wenn ich den so mag. Aber Titus ist vorher. Ja. Thessalonicher, Timotheus. Das mit dem T. Timotheus, Titus, genau. Denn Gottes Gnade ist erschienen, heilbringend allen Menschen und erweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilands Jesus Christus erwarten, der sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Es ist nicht genau das. Dass wir seine Ankunft in Herrlichkeit erwarten und seine Gnade ist heilbringend erschienen allen Menschen, damit wir, und er unterweist uns, damit wir all das weglegen. Ist es nicht genau das? Die heilbringende Gnade Gottes ist erschienen, der uns aus Ägypten rausgeführt hat. Dann bringt er uns durch die Wüste, dann lagern wir am Berg. Er sagt, er unterweist uns, dass wir die gottlosen Begierden verleugnen, besonnen, gerecht. Das ist die Heiligung, 2 Tage und am 3. Tag, damit wir ihn erwarten in seiner, damit wir ihn, er hat uns losgekauft, damit wir ihn und seine Ankunft in Herrlichkeit erwarten, weil er kam nicht in Herrlichkeit, er kam als Knecht, er kam als Baby, er kam als Diener. Könnt ihr sehen? Das genau das. Oder?
Was ist das jetzt, Titus?
Titus 2, 11 bis 14. Oder? Hebräer 12. Nee. Erstmal 9, 28. Und das ist auch so schön, oder? So wird euch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Er wird denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Die auf ihn warten, wenn die sagen, Herr, komm bald. Ich will dich sehen. Und solange er nicht kommt, ist Zeit, um alles, was in mir ist, wo ich ehrlich bin, dass ich nicht sehen will. Weil ich weiß, dass dann die Sachen ans Licht kommen. Es ist Zeit, da meine Kleider zu waschen. So wie es im 2. Mose steht. Und dann ist die Frage, das mit dem Kleiderwaschen. Stimmt, das habe ich noch vergessen. Das mit dem Kleiderwaschen. Was bedeutet das mit dem Kleiderwaschen? Warum Kleiderwaschen? Er sagt, zieht den alten Menschen aus. Und zieht den neuen ab. Der verwandelt wird in sein Ebenbild. Zieht Christus an. Zieht den alten aus. Der sich zugrunde richtet in den Begierden. Zieht den alten aus. Zieht ihn aus und zieht den neuen an. Wascht eure Kleider. Es ist nett. Freilich sollen wir uns verleugnen. Und freilich, weil das ist der Weg auch dahin. Unseren Teil, Gott tut seinen Teil übernatürlich. Aber er wird nicht unseren Teil tun. Ne? Also die kleinen Schritte, die 2 Fische und 4 Brote, die wir haben, halt unsere Entscheidung jeden Tag und zu sagen, nein, das will ich, ja, das will ich nicht, das ist unser Bier halt, sorry, das wird er nicht tun für uns. Aber er wird übernatürlich das tun, was wir nicht tun können. Er kann, und wir haben das getan und wir haben gesehen, was er daraus macht. Deine 2 Fische lagen, wenn ich das noch sagen darf, deine 2 Fische waren halt so, ey, ich kann das nicht, aber ich will lieb haben. Ich will. Und ich bleib da. Ich will. Das was, und alles andere kannst du nicht tun. Aber tut's. Wenn wir um unsere 2 Cent gehen. Und das ist, was die Kleider sagen. Zieht den neuen Menschen an, der erneuert wird. Und dann haben wir gewaschene Kleider, wir gehen ihm entgegen und dann ist es die größte Freude. Und dann erwarte ich ihn wirklich. Und dann freue ich mich so sehr darauf. Dann kann ich es nicht erwarten, wie eine Braut. Und dann wird es auf einmal real. Und das Einzige, was immer, die einzigen Sachen, die noch finster sind, es ist Zeit. Zeit, Kleider zu waschen halt. Er ist langmütig und gütig, er verzögert mit die Verheißung. Sondern er ist langmütig und gütig und er will, dass wir nicht beschämt werden bei seiner Ankunft. Die Stelle habe ich nicht rausgesucht, aber dass ihr tadellos seid und nicht beschämt werdet bei seiner Ankunft. Man kann sogar übersetzen, von seinem Angesicht weg beschämt werden. So. Und das war Hebräer 9, dass er zum zweiten Mal nicht wegen der Sünde kommen wird, sondern denen zum Heil, die ihn erwarten. Und in Hebräer 18 bis 29 nimmt sogar Bezug auf die Stelle im 2. Mose, also direkt Bezug. Und das sagt er, Achtung, denn ihr seid nicht gekommen zu etwas, das betastet werden konnte, zu einem angezündeten Feuer und dem Dunkel der Finsternis und dem Sturm und zu dem Schall der Posaune und dem Stimme der Worten, deren Hörer baten, dass das Wort nicht mehr an sie gerichtet werde, denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Könnt ihr es sehen? Es ist exakt halt im Neuen Testament. Es ist genau, um was es geht. Denn sie konnten nicht ertragen, was angeordnet wurde. Und wenn ein Tier ein Berg berührt, soll es gesteinigt werden. Und so furchtbar war die Erscheinung, dass Mose sagte, ich bin voll Furcht und Zittern. Achtung. Sondern dazu sind wir nicht gekommen. Sondern wir sind gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Und zu Milliarden von Engeln einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendet Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, und das besser redet als das Blut, Abels. Seht nun zu, dass ihr den nicht abweist, der da redet. Denn wenn jene nicht entkamen, die den abwiesen, der auf Erden die göttliche Weisung gab, wie viel mehr wir nicht, wenn wir uns von dem abwenden, der vom Himmel her redet, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen, wie gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch die Himmel. Was das noch einmal bedeutet, die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden, damit die Unerschütterlichen bleiben. Das ist das, was er sagt. Er sagt, hey, wenn mein Licht kommt, meine Herrlichkeit kommt, nichts Dunkles wird vor mir stehen bleiben können. Nicht, weil ich Hass bin, überhaupt nicht, sondern weil es meine Natur ist. Und weil ich nichts vor mir dulde halt, was so ist halt so. Und dementsprechend, wenn Erschütterungen kommen und wir auch miteinander erschüttert werden, in der Tiefe von unserem Sein, von unserer Person, ja wozu denn? Weil er sagt, hey, 2 Tage und am 3. Tag. Und es ist nicht nur Gnade, sondern es ist die größte Wertschätzung, die Gott aussprechen kann. Er sagt, ich will, dass du dabei bist. Das ist das, was es bedeutet. Das ist eigentlich sein Herz dahinter. Ich will, dass du dabei bist, weil ich habe dich auf Adlerflügeln zu mir gebracht. Und wenn ich komme in Herrlichkeit, dann will ich, dass du heilig, tadellos, ohne Fehler, voller Freude mir in die Augen schauen kannst. Und ich sagen kann, sie gehört zu mir. Deshalb lasst uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen mit Scheu und Furcht, denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Halleluja. Das ist genau das. Und zum Abschluss. Ich habe noch, das ist noch mehr halt, das ist eins wie das andere. Wenn es mal anfängt halt, dann habe ich das Gefühl, gibt es noch ein anderes Thema in der Bibel? auch Hebräer 4. Das ist kein direkter Kontext, aber irgendwie hat das mir noch aufs Herz. Denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl des Gelenkes als auch des Markes, und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Achtung, und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch die Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, so lasst uns das Bekenntnis festhalten, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden, doch ohne Sünde. Lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade zur rechtzeitigen Hilfe. Und dann zu sehen, dass das, was da passiert ist am Berg, es ist ein Bild. Ich bin, jetzt wo ich drüber gesprochen habe, bin ich noch viel fester davon überzeugt, dass es ein Bild ist für die letzten Tage. Aber es ist ein Bild im alten Bund und das dürfen wir nicht vergessen. Deswegen schreibt Paulus hier im Hebräer, wir sind nicht gekommen zu dem Berg, der betastet werden könnte, und zu dem Rauch und Wolken und so, sondern was jetzt ist, wir sind gekommen zum himmlischen Jerusalem, zu Myriaden von Engeln, zur Stadt des lebendigen Gottes, wir sind gekommen zu ihm selbst. Er spricht von Dingen, von denen wir keine Ahnung haben, wenn wir ehrlich sind. Ganz ehrlich, wir sind gekommen, ich weiß nicht, wann ich dazu gekommen bin, halt so. Aber das scheint die Realität zu sein. Und ne, dann sagt er das, aber es ist ein Bild für die letzte Zeit und es ist ein Bild für seine Ankunft in Herrlichkeit. Und selbst Jesaja, der ein bestimmt ein gottesfürchtiges Leben gehabt haben, als er die Herrlichkeit des Herrn gesehen hat, halt so, und er hatte, war sicher, also so aus menschlichen Gesichtspunkten ein tadelloser Mann, halt. Was hat er gesagt, halt, als er die Herrlichkeit Gottes gesehen hat? Wehe mir! Ich bin verloren, denn ein Mann mit unreinen Lippen und unreines Volkes sind ich. Und es musste so ein Cherubin kommen mit einer glühenden Kohle und ihm die Lippen berühren und sagen, ich sende dich. Selbst er hat gesagt, pff. Und die Engel leben den ganzen Tag vor ihm. Und sie sagen trotzdem, heilig, heilig, heilig. Es gibt keine Gewöhnung halt da drin, halt, sagt das zu mir. Und dann zu sehen halt, dass dieser heilige Gott, der so gewaltig und so mächtig ist, Wir können ihm begegnen und wir können sogar Vater sagen, durch den, der die Himmel durchschritten hat und der dieses Joch gebrochen hat, das den Menschen trennt. Und auf einmal habe ich gemerkt, war nur ein kurzer Gedanke und ich bin dann wirklich reingegangen, aber auf einmal habe ich gemerkt, was es wirklich bedeutet hat, was Jesus getan hat. Was er da getan hat halt, ist so groß und es hat ihm das Leben gekostet, aber was er da getan hat, ist so groß und wir nutzen es so wenig. Und da steht, wir haben keinen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten. Er hat Mitgefühl mit unseren Schwachheiten. Er kennt meine Schwachheiten und deine Lagen und deine. Und er kennt unsere Schwachheiten. Er hat Mitgefühl, weil er weiß, er kennt die Versuchungen. Er war Mensch. Er war wie wir halt. Er kennt das halt. Er weiß es halt und er hat Mitgefühl. Wir haben keinen Hohepriester, der nicht Mitleid haben könnte. Mit anderen Worten, wir haben einen Hohepriester, der Mitgefühl hat halt. Das ist eine doppelte Verneinung. Die Mitgefühle mit unseren Schwachheiten, sondern der in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Und deswegen lasst uns mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu Rechtzeit.